Ja, guten Morgen alles zusammen. Ich bin heute wieder dran. Es ist nicht immer so einfach zu wissen, was man predigen soll. Und ich habe mich schwer damit getan, habe die Predigt wieder verworfen, habe wieder von neuem angefangen. Was mich heute Morgen sehr ermutigt hat, war dein Wort, dass du hinten standest, hast gesehen, dass Jesus der Bräutigam da ist und uns segnet. Er ist der Bräutigam. Und für uns Männer ist das nicht immer so einfach nachzuvollziehen, wenn wir die Braut sind, weil wir sind ja Männer. Und ich habe Jesus kennengelernt mit einem Mädchen zusammen. Wir haben uns dann getrennt und ich war alleine und habe gespürt, dass Jesus mich lieb hat und habe mich darauf eingelassen. Habe mich näher zu ihm bewegt und eines Morgens bin ich dann aufgewacht und ich war in ein Mädchen meiner Gemeinde verliebt. Und ich wusste, ich muss mich entscheiden, was zählt. Und ich habe so in meinem Inneren gesagt, nee, Jesus, du sollst der Erste in meinem Leben sein. Und ich empfand wirklich, dass Gott mich in den Arm nimmt und mich lieb hat. Ich habe mich erstmal wie eine Frau, wie eine Braut gefühlt, war total erfreut und bin dann auch gleich denselben Tag noch morgens los zum Juwelier, habe mir einen Ring gekauft. Der hieß auch Knut, das wusste ich gar nicht. Und habe Jesus eingravieren lassen den Tag meiner Bekehrung. Wir sind eine Braut und gerade für uns Männer ist das unheimlich wichtig, dass es nicht nur um eine körperliche oder sexuelle Beziehung zu einem Ehepartner geht, sondern es geht um eine Beziehung zu Jesus. Was sagt denn Jesus zu den Sadduzäern? Ihr irrt euch, weil ihr die Schrift nicht kennt. Sie wird keines Mannes Frau sein, denn in der Auferstehung gibt es weder Mann noch Frau, denn sie werden den Engeln gleich sein. Was für ein Vorrecht. Danke für dein Wort heute Morgen. Ja, ich will euch Mut machen, auch mir selber. Es gibt auch Punkte in meinem Leben, wo ich immer wieder innerlich an meine Grenzen komme und wissen muss, was will Gott. Und für mich ist das genauso wichtig, was ich heute Morgen predige. Es geht um mich und um euch. Mut machen, um hinterher zu sagen, danke. Es geht um Dank heute Morgen. Um den Dank, den wir Gott geben wollen und den Dank auch, der Jesus für uns hat. Wie läuft das? Jesus spricht, meine Schafe hören meine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Was bedeutet, er kennt uns. Und bei den meisten von uns, bevor wir überhaupt an ihn gedacht haben oder ihn vielleicht sogar abgelehnt hat, er kennt uns und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden niemals verloren gehen. Niemals. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemals verloren gehen. Das ist eine Endgültigkeit. Endgültig. Und niemand kann sie aus meiner Hand rauben. Denn alle Gottes Verheißungen in ihm sind Ja und Amen. Gott zum Lobe durch uns. Gott ist es aber, der uns mit in Christus befestigt und uns gesalbt, uns versiegelt und in unser Herzen den Pfand seines Geistes gegeben hat. Gesalbt, versiegelt und den Pfand. Pfand ist auch ein Angeld. Und das bedeutet, unter Angeld wird in einem Vertragsteil, dem anderen Teil, im Voraus gegebenes Wertobjekt verstanden. Das heißt, bevor Jesus wiederkommt und bevor wir bei ihm sind in Ewigkeit und das Ganze hier ein Ende hat und wir wissen, dass er uns lieb hat, hat er uns vorher wegen dem Vertrag, den er mit uns und dem Vater geschlossen hat, ein Angeld gegeben, ein Pfand. Er ist durch den Heiligen Geist unser Pfand. Wir sind wiedergeboren, er kauft durch ihn und das Angeld ist uns bereits gegeben durch den Heiligen Geist. Ja, wie ist das bei uns? Haben wir den Heiligen Geist? Haben wir dieses Pfand? Haben wir dieses Angeld? Wissen wir, dass wir es haben? Ich habe mal in unserer Gemeinde, haben wir mal Gottesdienst gehabt, ich habe das auch schon mal erzählt, und während des Lobpreises habe ich plötzlich den Namen Kaleb in meinem Herzen gehabt. Und ich habe Kaleb, noch nie vorher gehört, nie vorher, weder gelesen noch gehört. Und ich habe zu Gott gesagt, Gott, wenn das von dir ist, möchte ich wissen, wo das steht. Und ich habe wortwörtlich bekommen, 4. Mose 14, Vers 24. Weil ein anderer Geist in ihm gewesen ist, ihn will ich in das Land bringen, was ich euch verheißen habe. Und wer die Geschichte von Kaleb kennt, er war der Einzige, der hineingekommen ist mit Josua. Der Einzige. Ein Angeld. Ein von Gott gegebenes Pfand für unsere Ewigkeit. Ja, wie das genau aussieht, weiß ich nicht, aber Kaleb hatte mit 80 noch dieselbe Kraft wie mit 40. Naja, das ist eine riesen Herausforderung. Aber immerhin haben wir das Angeld, das Pfand bekommen. Wer Dank opfert, der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Wer Dank opfert. Da steht nicht, wer Dank sagt, sondern wer Dank opfert. Wir wissen das alle, Jesus bei der Speisung der 5000 in der Wüste hat er 5 Fische und 2 Brote für 4 Leute. Das reicht. Es waren 5000 Leute. Und dann bekam Jesus die 2 Fische und die 5 Brote von einem kleinen Jungen. Ein kleiner Junge. Der hat gesagt, hier, ich gebe dir das, Meister. Die Jünger sind vorher rumgelaufen und haben gefragt, wer hat was? Und die alle haben gesagt, ich habe nichts. Die hatten vielleicht was, aber es reichte gerade für sie. Ich habe nichts. Das sagen wir so schnell, wenn wir was haben, aber wir wollen es nicht abgeben, weil es gerade für uns reicht. Ich habe nichts. Aber ein kleiner Junge hat alles gegeben. Was nimmt, sagt Jesus dann zu den 2 Fischen? Er nimmt sie und sagt zu Gott, ja, jetzt wird es auch mal Zeit, dass du was tust, Vater. Damit du weißt, damit die Welt ja erkennt, dass du der Herr bist. Nee, er nimmt sie, hebt die Augen zum Himmel und dankt dem Vater. Haben wir schon mal gedankt? Oder hast du schon mal gedankt? Ich muss dich selbst noch fragen, danke ich für das, was ich habe? Bin ich dankbar für das, was ich habe? Danke ich dafür von meinem ganzen Herzen? Danke ich für mein Leben, wo ich stehe? Danke ich für meine kleine Gemeinde mit den 40 Piepelchen, wo noch jede Menge fehlt? Danke ich dafür und sage, danke Gott für den kleinen Haufen hier. Danke, dass du die Gemeinde überhaupt am Leben hast. Danke, dass ich in Deutschland sein darf. Danke für meine Kinder. Danke, dass ich hier Leben habe. Danke, dass wir uns alle lieben. Und manchmal heißt es, wer Dank opfert. Ich weiß, ich war Hilfsarbeiter in meiner Firma. Ich habe als Hilfsarbeiter angefangen. 9 Mark die Stunde, habe Maschinen geputzt, habe Papier vorgelegt, habe in der Druckerei geholfen. Ich war der Hilfsarbeiter, der kleinste unter allen 100. Und der ist nicht zum Dank zumut. Da denkst du, Herr, ich wollte doch aber studieren, ich wollte doch auf die Kunsthochschule, ich wollte doch mal ein großer Künstler werden. Und jetzt bin ich hier Hilfsarbeiter in einer kleinen Firma. Und ich musste lernen, zu Dank sagen für das, was ich durchmache. Dank sagen für das, was ich erlebe. Und ich habe Kollegen gehabt, die waren echt. Die haben mich geschlagen. Die waren sauer auf mich, nur weil ich Christ war. Ich bin manchmal heulend auf die Toilette gelaufen. Aber ich habe mich nicht verteilt, ich habe Gott Dank gesagt. Danke, dass ich hier sein darf. 10 Jahre lang. 10 Jahre lang, Mama mia. Und ich habe gelernt, die Leute zu lieben, die da waren. Mich für die Leute einzusetzen, für die Leute da zu sein, für die Leute zu leben. Und in der war ich, haben sie mich dann, war ich dann, habe dann geheiratet. Und ich war dann Abteilungsleiter für Papiereinkauf, kaufmännischer Angestellter, vom Hilfsarbeiter. Und meine Ältesten haben ganz oft zu mir gesagt, Knut, geh raus, die machen die fertig, das ist nichts für dich. Aber ich habe gewusst, das ist mein Platz, wo Gott mich hingestellt hat, da bleibe ich. Bis er was anderes sagt, hat er ja noch gemacht. Und manchmal ist Dank auch Opfer. Manchmal ist uns nicht der Danken zumute. Ah, mir geht es so dreckig heute Morgen und mir geht es ja, nicht gut und eigentlich, ach Herr, und du weißt doch, da neigen wir doch alle zu. Wir sind doch alles Jammerlappen. Die meisten von uns, ich mich eingeschlossen. Aber wer Dank opfert, opfere Gott Dank und sagt, danke Gott. Ich habe das vor ein paar Tagen euch im Bett gelegen, nachts, und habe gedacht, oh, was soll ich denn predigen? Und ich habe den Eindruck gehabt, ich soll Gott Dank sagen. Dank opfern. Mir ging es nicht so toll. Aber ich habe Gott Dank gesagt für das. Und ich kann mich erinnern, ich war da als Leiter einer christlichen Veranstaltung. Und ich bin dann, habe Pause gehabt, bin spazieren gegangen und mir ging es nicht gut. Mir ging es, auf Deutsch gesagt, schön. Und ich habe Gott angeschrien, ich habe gesagt, ich wollte Jesus haben. Wollen wir das nicht alle? Reichen uns denn immer die Worte, die wir sonntags hören? Reicht uns der Pastor, der einen guten Rat gibt? Reicht uns der Nebenmann? Wir wollen doch alle Jesus haben. Und ich bin durch den Wald spaziert. Oh, danke schön. Das ist aber lieb von dir. Danke. Hoppala. Und ich bin schreiend durch den Wald gelaufen. Es war bei Hameln, war ein ziemlich einsamer Wald. Ich bin froh, dass keine Leute waren. Ich habe ganz laut geschrien: Jesus! Weil ich wollte ihn haben. Ich wollte von ihm wissen, was für mich dran ist. Von ihm. Und dann habe ich den Eindruck gehabt, als würde Gott den Finger auf meinen Kopf legen. Ich habe das Wort Fürsprecher im Herzen gehabt. Ich habe letztens darüber gepredigt. Und ganz klar: Knut, hör auf zu jammern. Fang an zu danken. Ja, dann geht es dir blöd. Dir geht es nicht gut. Und wofür sollst du dann danken? Herr, ich danke dir für meine Krankheit. Herr, ich danke dir, dass ich heute mit meiner Frau gestritten habe. Herr, ich danke dir, dass ich kein Geld mehr habe. Herr, ich danke dir, dass ich keine tolle... Dafür kann man eigentlich nicht Dank sagen. Ich wollte dafür aber ganz den Dank sagen. Und mir fiel es ein, ich habe gedankt, dass ich errettet bin. Dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Und mir ist mit einmal richtig bewusst geworden, was das heißt, dass ich, der kleine Knuddel, aus einer riesigen Menschenmenge von Gott herausgerufen worden ist, um mit ihm zu leben. Er hat mich errettet. Nicht ich habe ihn gesucht. Er hat mich gesucht, ist mir begegnet und hat mich weitergeführt. Was für ein Dank. Ja, dann habe ich den Heiligen Geist gedankt und so weiter und so weiter. Ich bin total dankend wieder in meine Veranstaltung gelaufen. Zu meinem Kollegen und habe gesagt, ich habe gerade Gott gerufen und der Heilige Geist ist gekommen. Wir rufen ja auf Gott. Und wie kommt Gott zu uns? Durch den Heiligen Geist. Der Geist, der der Mittler ist zwischen Gott und Jesus der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und dann ist das normal. Und ich dachte, hallo. Und für mich war das nicht normal. Für mich war das außergewöhnlich. Und er gesagt, der Heilige Geist hat doch, der heißt doch der Herbeigerufene. Ja, klar, ich habe Jesus gerufen und der Heilige Geist kam. Hat mir nochmal ganz neu die Intensität des Heiligen Geistes klar gemacht, wie wichtig der Heilige Geist ist, der Jesus verherrlicht. Wer Dank opfert, opfer Gott Dank und erfüll dem Höchsten deine Gelübde. Ich weiß nicht, was du Gott schon mal gesagt hast, was du machen möchtest, wenn er das und das tut. Erfüll dem Höchsten deine Gelübde. Und rufe mich an in der Not und dann will ich dich hier retten und du sollst mich preisen. Amen. Was für eine Verheißung. Okay, sag Gott dem Vater Dank alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Alle Zeit und für alles. Selbst was uns ja nicht so gefällt, sagen wir, danke Herr Jesus. Danke, dass ich kein Chevrolet fahre, sondern VW Golf. Danke, Herr, dass ich in einem kleinen Häuschen wohne, nicht in einer großen Villa. Danke. Und vielleicht wird uns dann bewusst, dass es genau das Richtige ist, was wir haben. Genau das, was zu uns gehört, ist genau das Richtige. Ich bin Typ, ich bin immer sehr unzufrieden mit meinem Leben. Ich denke immer, oh, das hast du falsch gemacht, das kannst du besser machen. Da hast du versagt, da bist du schon wieder auf die Nase gefallen. Oh, das müsstest du lieber das haben oder wäre besser, vielleicht wäre das besser gewesen. Sag Gott Dank für alles, für alles und allen. Sag Gott Dank. Er, das Wort, wurde Mensch und lebte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Jesus. Aber wie haben wir seine Herrlichkeit gesehen? Nicht jeder hat diese großen Begegnungen mit Gott, sondern lebt still vor sich hin und kommt in die Gemeinde und wir erleben Gott hier. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Früher waren es 8 notwendig im alten jüdischen Gesetz, mussten 8 Leute zusammen sein, um Gottesdienst zu feiern. Und Jesus sagt, es reicht, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Jesus ist mitten unter uns. Und zwar wie? Ah, da hinten ist er. Hallo, Jesus. Nicht sichtbar, sondern in unseren Herzen. Jeder von uns hat Jesus in sein Herz aufgenommen. Und jeder hat von Gott die Gabe geschenkt bekommen, für den anderen da zu sein. Sagt Paulus. So tragt nun einer trage des anderen Last. nicht allein seine, sondern auch des anderen das. Wir sind füreinander da. Und wir wissen vielleicht um die Nöte des anderen, können für ihn beten, können mit ihm beten, können ihn segnen, können Gemeinschaft mit ihm haben. Und manchmal denkst du, ich kann das gar nicht. Was soll ich dem denn sagen? Ich habe es erlebt hier in der Gemeinde, als wir nach vorne gerufen sind, um für die anderen zu beten. Und ich wurde auch nach vorne gerufen. Ich habe gedacht, was soll ich denn sagen? Ja? Aber wenn du vor der Person stehst und Jesus dich benutzt, dann weißt du, was du zu sagen hast und bist ein Segen für den anderen. Er hat sich Jesus so verpflichtet. Achtet also genau darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Wir haben das heute Morgen gehört von Elke, der Mann gesagt, ja, könnt ihr Nachrichten hören, gefällt uns vielleicht alles nicht, was darin steht, wie es in der Welt vor sich geht, aber wir haben Jesus, das reicht uns. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Leute, ich habe keine Ahnung, wo Jesus ist. Ich weiß nicht, wie es im Himmel aussieht. Ich habe mit Paulus noch nicht die Erfahrung gemacht, in den dritten Himmel entrückt zu sein. Ich weiß nicht, wo am Rande oder mittendrin oder in diesem Universum oder in den Multiversen, wo Gott seinen Platz hat. Ich weiß es nicht. Und manchmal habe ich auch meine Zweifel, oh Gott, wo bist du denn? Und das Universum, wenn ich mir das angucke, wie groß das alles ist, wie unendlich groß. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass Jesus mich erlöst hat. Ich weiß, dass er mir begegnet ist und dass es auch Menschen waren, die mir weitergeholfen haben. Die mir geholfen haben und gesagt, ich habe den Eindruck, Gott möchte dir das und das sagen. Oder ich habe den Eindruck, dir die Hände aufzulegen, dass es besser mit dir wird. Oder ich bin in den Gottesdienst gegangen und der Prediger hat genau die Predigt gehabt. Das war am Anfang meiner Bekehrung. Ich habe null Ahnung gehabt, ich habe keine Bibel gehabt, nichts. Und der Prediger hat gesagt, jetzt lass uns mal alle die Bibel öffnen. Ich habe gedacht, was will er überhaupt von mir? Und er hat angefangen zu lesen. Ich habe angefangen zu heulen, weil das genau das war, was Gott vorhatte. Ne? Wir sind füreinander da. Das ist nicht mehr oft einfach. Jeder denkt von uns meistens auch an sich selbst. Na ja, was kann mir heute schon, wie will Gott mir begegnen, was kann mir widerfahren? Gott, aber wir sind füreinander und es ist ein größeres Recht zu segnen, als gesegnet zu werden. Viel größer, weil du wirst nämlich gesegnet, indem du segnest. Ich habe früher oft den Eindruck gehabt, hey, ich brauche eigentlich einen Vater. Eigentlich brauche ich einen Vater, eine Vaterbeziehung und eine Mutter. Und dann hat ein Prediger zu mir gesagt, die Zeiten sind doch vorbei, wir sind doch Väter, wir sind doch die Vätergeneration. Und ich habe mir gedacht, was will der eigentlich? Aber im Laufe meiner Dienste in der Kinder- und Jugendarbeit habe ich gemerkt, wir haben einen väterlichen Auftrag, den Kindern ein Vater zu sein, eine Mutter zu sein. Ich bin mütterlich unter euch gewesen. Darum werde ich unverständlich, sondern verständigt, was da sei der Wille des Herrn. Versteht es. Was will Gott von euch? Was will Gott von uns? Was will Gott von mir? Was will er? Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. In aller Weisheit lehrt und ermahnt einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und singt dem Herrn in eurem Herzen. Das ist der Grund, warum wir Sonntag zusammenkommen. Ich hätte auch zu Hause Gottesdienst feiern können. Mach den Fernseher an und guck mal auf YouTube irgendeine elegante, super Predigt an. Haben wir gemacht während der Corona-Zeit. Das ist nicht mit dem zu vergleichen, in der Gemeinde anwesend zu sein. Und zu erleben, wie Gott im Lobpreis wirkt, wie Gott unter uns real wird. Wie einer aufsteht und ein Zeugnis gibt, wie der andere einen Eindruck hat, wie Gott mitten unter uns wirkt und dann mich auch noch erwischt. Das kann ich zu Hause so nicht. Tut mir leid, wir haben das versucht, Claudia, ne? Während der Corona-Zeit. Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzuspornen. Wobei wir unsere Versammlung nicht versäumen. Und das ist Knackpunkt, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist. Warum kommen einige nicht mehr zum Gottesdienst? Warum bleiben einige lieber zu Hause oder suchen sich eine andere Gemeinde und dann wieder eine andere Gemeinde und noch eine andere Gemeinde? Warum sind Leute nicht da, wo sie hingestellt worden ist, und bleiben da? Zu Zeiten und zu Unzeiten. Weil Gott mit uns Geschichte machen möchte, weil er die Gemeinschaft stärken würde. Ich kann auch oft sagen, naja, die Gemeinde hier, fast alles Rentner, ich bin ja auch Rentner. Ich komme aus der Jugendarbeit, na, wie viele Jugendliche haben wir? 2, aber die sind auch gerade nicht da, die üben für Advent, für Weihnachten. Kann ich sagen, ich kann auch sagen, oh, wir haben keinen vernünftigen, wir würden gerne einen anderen Lobpreisleiter haben wollen oder wieder haben wollen. Ich hätte gerne mehr junge Leute hier, oh, wir könnten Schlagzeug noch und E-Gitarre und Bass und Keyboard und machen und tun. Könnte ich alles sagen. Ich könnte auch sagen, ich fahre lieber nach Braunschweig oder fahre lieber nach Gifhorn in die Gemeinde, nicht so eine aufblühende Gemeinde. Könnte ich alles sagen, aber ich sage es nicht, weil Gott hat mich hier erstmal gestellt und dann bleibe ich auch hier. Und dann bete ich dafür, dass Gott hinzutut, täglich die errettet werden. Im Ladbeck hier zum Beispiel, in einem vornehmlich muslimisch geprägten Viertel, wo ganz viele Nicht-Deutsche wohnen. Ne? Da muss ich lernen, mich als guter Gastgeber darzustellen, ihnen Weg zu bereiten, dass sie sich hier zu Hause fühlen und zu Hause sein können, trotz mancher menschlicher Anfeindung. Ne? Ich habe auch den Koran gelesen, ich weiß, was im Koran steht. Ich stimme mit dem Koran auch nicht überein, aber ich stimme mit den Menschen überein, die zu uns kommen, weil sie gar keine andere Wahl oft haben. Oftmals haben sie gar kein Zuhause, werden sie zu Hause verfolgt, haben nicht das Ambiente, was wir ihnen bieten können. Und da stelle ich, bin ich, will nicht politisch werden, aber da stelle ich mich mit Angela Merkel, die gesagt hat, wir schaffen das. Und wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Und vielleicht wird Deutschland nicht nur aus Sauerkrautessern und Grillhaxenessern bestehen in Zukunft. Vielleicht werden wir da Lasagne und da Pirocicio und tralala und tralala, tralala aus allen möglichen Nationen was haben. Umso besser. So eine riesen Bandbreite, die wir hier haben. Da können wir doch Gott dankbar für sein. Wirklich dankbar, dankbar für jeden Einzelnen. Sondern einander ermutigen, um das so mehr, je mehr der Tag des Herrn herannahen sieht. Ermutigen. Wir sind füreinander da, füreinander einzustehen, aufeinander aufzubauen, auch mal zu kritisieren, wenn es denn dran ist. Und diesen Gottesdienst am Laufen zu halten. Warum komme ich in den Gottesdienst? Weil ich die Predigt am Sonntag hören will? Sicherlich, wir brauchen eine Predigt am Sonntag. Wir brauchen Zielrichtung, wir brauchen Auferbauung, wir brauchen Wegweisung. Aber warum komme ich? Weil ich Jesus erleben möchte. Und das heißt uns erleben, uns, jeden Einzelnen von uns, wie er ist. Er begrüßte mich, du begrüßt mich wie ein Hausherr, sein Gast, und füllst meinen Becher bis zum Rand. Ich hoffe, ich bin nicht schon wieder weiß hier. Du begrüßt mich wie ein Hausherr, sein Gast. Wie begrüßt ein Hausherr seinen Gast? Er zeigt ihm das Schöne seines Hauses. Er lässt ihn herzlich willkommen sein. Er kocht das Beste, gibt dort den besten Wein. Wie ein Gast, Gott begrüßt uns wie ein Hausherr, seinen Gast. Wie ist es nun, Mugner, wenn er zusammenkommt? Dann habe ein jeder, und ich sage extra, ein jeder, einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Zungenrede, hat eine Offenbarung, hat eine Auslegung. Aber alles geschehe zur Auferbauung und alles geschehe auch in einer gewissen Reihenfolge. Nicht jeder Eindruck, den du am Sonntagmorgen hast, muss unbedingt für die anderen sein und gehört in den Gottesdienst. Der gehört vielleicht zu dir, für dich, zu Hause ins stille Kämmerlein. Aber es gibt auch Eindrücke, die sind für andere da. Eine Zungenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung, ein Psalm, eine Lehre. Und da steht extra, wenn ihr zusammenkommt, zum Beispiel bei uns am Sonntagmorgen, dann hat ein jeder. Das heißt, wie kommen wir in den Gottesdienst? Abgebrannt, gerade noch so just in time, 2 Minuten nach dem Anfang und setzen uns hin auf die Bank und sagen, naja, gerade noch geschafft, mal gucken, was der Gottesdienst bringt. Mal gucken, was ich dem Pastor für eine Note gebe. 4-4, 3-3, 2-2, 1-1. Viele Leute gehen zum Gottesdienst. Oder gehen wir einen Gottesdienst vorbereiten und sagen, Herr, wir wollen dich heute erleben, zeig mir doch, was gemacht werden soll. Gib mir vielleicht doch ein Wort, gib mir doch vielleicht einen Eindruck oder einen Psalm. Vorbereite den Gottesdienst, komm. Und manchmal geht das schon manchmal tagelang in der Woche los. Wenn jemand in Zungen redet, so seien es zwei oder höchstens drei. Einer nach dem anderen. Und einer lege es aus. Vielleicht machen wir mal ein Teaching über Zungenreden, wie Gott die Geistesgaben sieht. Jesus, berauscht euch nicht mit Wein, das macht zügellos, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Ich trinke total gern Bier. Ich komme aus einer Alkoholikerfamilie, mein Vater war Alkoholiker, mein Opa war Alkoholiker, meine Onkels waren Alkoholiker, sind alle gestorben, teilweise auch durch den Alkohol. Das war also bei mir drin. Schon von Kindheit an habe ich Alkohol getrunken und ich trinke gern Bier. Inzwischen habe ich Gicht, ich kann kein Bier mehr trinken, leider, trinke ab und zu mal Wein. Und ich merke, wann immer ich trinke, komme ich anders drauf. Viele sagen, man wird geselliger, man freut sich mehr an der Umwelt, man ist gut drauf. Aber es ist eine Sinnestäuschung, weil du letztendlich Dinge damit überspielst, Dinge weglässt und anderen dazu tust. Alkohol ist keine Lösung, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen, indem ihr untereinander im Psalm und Lobgesängen und geistigen Liedern redet und in euren Herzen dem Herrn singt und spielt. Ich habe lange nicht verstanden, was das heißt, in euren Herzen den Herrn singt. Aber heute ist es bei mir so, wenn ich mit Gott rede oder frage, kommt ganz oft ein Lied in mein Herz, quasi als Antwort, ich fange an innerlich zu singen. Das, Gott sei Dank, ist das ganz oft bei mir so. So, ich möchte eine andere Sache noch weitergeben. Da weiß ich gar nicht, was Gott macht. Ich habe hier letztens, an einem der Sonntage habe ich hier unten gestanden und ich empfand, dass Wasser von hier oben runterfließt. Ich habe immer eine Lehre gemacht über Wasser und die Bibel sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Lebendiges Wasser vom Thron Gottes, dass er seinen Geist hier durch die Kanzel, über die Kanzel in den Zuhörerraum fließen lässt, wie ein rauschender Wasserfall. Wie ein rauschender Wasserfall. Und das wünsche ich mir, dass Gott heute Morgen kommt und seinen Geist hier überfließen lässt an euch, an jeden von euch. Euch begegnet in euren Nöten, in euren Sorgen, in euren Freuden, in euren Fragen, in euren ganzen Aktivitäten. Wir brauchen alle Gott, Herr, was, wir haben alle unsere Fragen, wie läuft das, was muss ich tun? Ich bin nicht der Typ, der sagt, ich mache das alles und das wird schon alles laufen. Bin ich nicht, kann ich auch nicht. Ich bin immer fragend, Herr, was ist los und was soll ich machen und wie sieht es aus? Und manchmal, wenn ich eine eigene Entscheidung treffe, ist es daneben. Also bin ich auf ihn angewiesen, dass er was tut. Und das kann er nur durch seinen Geist geben, dass der Gottesdienst am Sonntagmorgen anders abschließt, als er begonnen hat. Dass wir hier alle hier raus fliegen. Mehr oder weniger. Das wünsche ich mir, ganz ehrlich. Und er zeigte mir einen lauteren Sturm des lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ging aus zum Stuhl Gottes und des Lammes. Die Blätter des Bäumes dienten zur Heilung der Nationen. Müssen wir vielleicht auch nochmal eine Lehre darüber machen. Und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen. Ja, du machst hell meine Leuchte. Der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Und sein Name wird an ihren Stirn leuchten. Und es wird keine Nacht mehr geben und sie dürfen keine Leuchte oder der Licht der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden von Ewigkeit zu Ewigkeit regieren. Ich bin mal gespannt. Ehrlich gespannt. Weil ich liebe so wissenschaftliche Sendungen. Und da bin ich mal gespannt, was Gott tut. Und er wird einiges tun. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir bewegen uns gerade in seinem Wohnzimmer. eingeladen von ihm als seine Hausgenossen, als seine Gäste. Wir gehören zusammen, er, du und ich. Wer nun mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir. Der bleibt in mir und ich in ihm. Das ist für mich der Grund, warum ich so gerne oft das Abendmahl nehme. Weil der bleibt in mir und ich in mir. Es kommt nicht auf die Festlichkeit drauf an, wie du das Abendmahl nimmst. So wie bei den Juden nach gewissen Reihenfolgen und das bedeutet das und das bedeutet das und so. Es kommt darauf an, dass Jesus in dir zum Leuchten kommt. Dass er in dir lebt. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir. Das ist für mich oftmals der letzte Strohhalm gewesen. Herr, wie sieht es nochmals aus? Und dann war das einmal, Herr, danke ich, du bist der Herr, ich nehme mich auf. Ich bleibe in dir und du bleibst in mir. Der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Wir wissen gar nicht, was das bedeutet, das einmal. Tu dies zu meinem Gedächtnis, dass er am Kreuz gestorben ist, so wie das Passahlamm, das geopfert wurde, wo das Blut des Lammes an den Pfosten war. Und sie mussten das jedes verfeiern. Tut dies zur Erinnerung an das, was Gott getan hat. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Erinnert euch daran, wer für euch ans Kreuz gegangen ist. Erinnert euch an, dass ich für eure Schuld gestorben bin, für eure Sünde. Für all das erinnert euch daran. Ich war mal in einer Teestube, habe mal Tee ausgeschenkt und Rocker hat einen Löffel über der Kerze heiß gemacht und auf meine Hand ausgedrückt. Da kannst du nicht viel reagieren. Da kannst du nicht sagen, oh, im Namen Jesus Christus, weiche! Das in Bruchteilen von Sekunden entscheidet sich, wer in dir lebt. Und ich habe den Mann lieb gehabt und habe ein Bild gesehen. Christus am Kreuz und dazu klar die Worte, für wahr, er trug unsere Krankheit. Und ich habe keine Schmerzen gehabt. Für wahr. Für wahr. Er trug unsere Krankheit, nahm auf sich unsere Schuld. Was bin ich froh, dass ich mich nicht in meiner Schuld bewegen muss. Er hat sie auf sich genommen. Ich habe sie ihm gegeben. Er nahm sie. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch wer mich isst, leben um meinetwillen. Wofür leben wir? Also ich finde Leute, die Jesus nicht kennen und nicht erlöst sind und wissen, dass nach 80, 90 Jahren alles vorbei ist. Wofür lebe ich denn dann? Um 80, 90 Jahre so viel wie möglich für mich zu gewinnen? Viel wie möglich Fun und Spaß zu haben? So viel wie möglich sexuelle Beziehung zu haben? So viel wie möglich was aufzubauen, ein herrliches Reich zu hinterlassen? Wofür lebe ich eigentlich? Wofür? Wofür? Eine gute Freundin von uns ist vor ein paar Jahren gestorben und wir waren da bei der Beerdigung. Und so eine Beerdigung ist so eine endgültige Sache. Da geht der Leib unter die Erde. Da kannst du nicht mehr rumjuxen und denken, ja, Herr, du wirst schon machen und tun. Das ist endgültig. Da kannst du nur noch mal auferstehen und hoffen. Aber es ist endgültig, wenn der Leib in der Erde liegt. Und ich habe Gott gefragt, wie sieht es denn nun aus, Herr? Was ist denn nun die Wahrheit? Und ich habe dann Antwort gesagt, sie werden bei der Auferstehung der Gerechten dabei sein. Es wird eine Zeit geben, ich weiß nicht, wie das sein wird, da wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Und nur ein gewisser Prozentsatz an Menschen, denke ich mir, wird dabei sein. Und ich weiß nicht, wie es sein wird, aber da wird Gott mit seinen Leuten, mit uns letztendlich, ein neues Reich bauen. Wird kein Tod mehr geben, kein Geschrei, kein Schmerz, wird keine Hochzeit mehr geben. Wir werden ein Engel gleich sein. Und Gott wird mit uns sein Reich bauen, Leute. Vielleicht werde ich an der Kreuzung stehen und die Himmelstaxis da sagen, stopp, jetzt. Keine Ahnung, keine Ahnung. Aber wir werden dabei sein. Ja, das war es, was ich euch mitteilen wollte, von mir aus. Und wir haben ja das Abendmahl heute noch. Und ich würde gerne, dass nachher wer Gebet haben möchte, dass er zu uns kommt. Und wir für ihn beten können, dass wirklich der Geist Gottes fließen kann. Ich kann es nicht, aber ich würde mich gerne auch zur Verfügung stellen. Aber Gott kann es, weil Gott Gott ist. Amen.